herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Kann sein, dass heute ein bisschen halt. Wir sind heute in einen anderen Raum umgezogen, weil unser eigentlich das Aufnahmestudio, was unser Beratungsraum ist, schon belegt ist. Wenn es ein bisschen halt, sei es uns heute mal einmal verziehen, das nächste Mal dann wieder mit der gewohnten Klangqualität, wenn man so möchte. Das Thema für heute ist ein relativ ernstes Thema. Wir beschäftigen uns heute damit, wie sich Aktienmärkte im Krieg verhalten. Das werden wir uns anschauen für den Ersten Weltkrieg, für den Zweiten Weltkrieg, für den Vietnamkrieg, den Irakkrieg und den Ukrainekrieg. Dass man dort einmal einen Überblick hat. Aktuell ist das Thema leider geworden durch den Ukrainekrieg, der dann mit der Vollinvasion von Russland an Aktualität seitdem nicht mehr runtergegangen ist. Und ja, da wollen wir uns einmal anschauen, mit was man denn rechnen muss, wenn so ein Ernstfall eintritt. Wobei man da unterscheiden kann zwischen Erster, Zweiter Weltkrieg, wo ja quasi die ganze Welt involviert war, wie der Name schon verrät, und dann den anderen drei Szenarien, Vietnamkrieg, Irakkrieg, Ukrainekrieg, was global oder regional begrenzte Konflikte sind. Ja, Birgit, du hast dir ja ein bisschen was angeschaut dazu.
Ja.
So tief bin ich, glaube ich, selber noch gar nicht reingegangen, wie du jetzt geguckt hast. Deswegen bin ich gespannt, was wir heute erfahren dürfen. Ja, wie ist denn, also welche Indizes hast du dir rausgesucht, um die Entwicklung einmal nachzuvollziehen in den Phasen? Genau,
ich hatte für den Artikel, habe ich mich vor allen Dingen auf den US-amerikanischen Aktienmarkt und den deutschen konzentriert. Und für den US-amerikanischen Aktienmarkt habe ich den Dow Jones gewählt, einfach weil er der längste oder älteste Aktienindex ist, den es in den USA gibt. Also er geht eigentlich so bis Ende 19. Jahrhundert zurück, aber zumindest haben wir auf jeden Fall Zahlen auch für den Ersten Weltkrieg. Deswegen habe ich den genommen, der umfasst heutzutage die 30 bedeutendsten Unternehmen in den USA. Ist ein Kursindex, das heißt, sowas wie Ausschüttungen oder so sind jetzt nicht mit dabei. Aber zumindest hat er eine gewisse Aussagekraft historisch bezogen. Für den deutschen Aktienmarkt war es zu Beginn ein bisschen schwierig, weil den DAX, den habe ich dann für die späteren Konflikte gewählt, ist ein Performance-Index, gibt es auch seit den 80er Jahren. Und der wurde auch von dort auch nochmal zurückgerechnet bis Ende der 50er Jahre. Also haben wir da auch gutes Datenmaterial. Aber alles, was die Zeit vom Ersten und Zweiten Weltkrieg angeht, da war es dann schon schwierig. Teilweise wurden die Börsen geschlossen oder Regelungen getroffen, dass sich eigentlich am Aktienmarkt gar nichts mehr bewegt. Also hat dann auch keine wirkliche Aussagekraft mehr. Aber so ein paar Punkte kann ich dazu sagen.
Ja, aber genau das ist ja das, was wir heute auch so ein bisschen rausfühlen wollen oder erfahren wollen. Wie mit Aktienmärkten, dem Aktienhandel dann auch in solchen extremen Situationen dann umgegangen wurde. Gerade zum Beispiel jetzt in Deutschland, die dann am Ende dann den Krieg verloren haben und wo dann ja die Truppen vor der Haustür standen. Und das wird ja vermutlich dann relativ starke Auswirkungen dann auch auf die Kapitalmärkte logischerweise haben, gerade in den Ländern, die dann am Ende den Krieg verlieren. Und das werden wir uns heute mit anschauen, dann auch in Abgrenzung zu den Aktienmärkten, die dann in der Heimat gar nicht so stark betroffen waren wahrscheinlich, nämlich die USA. Da war der Krieg ja über dem großen Teich und nicht in den USA größtenteils. Genau. Ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Ersten Weltkrieg. In der Zeit von 1914 bis 1918. Vielleicht kannst du uns da einen Überblick geben, wie die Kapitalmärkte dort reagiert haben.
Genau, also Erster Weltkrieg, da standen sich ja die Entente-Mächte gegenüber den Zentralmächten, also auf der einen Seite Frankreich, Großbritannien, Russland, auf der anderen Seite haben wir dann das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn und die USA ist dann zumindest ab 1917 auch aktiv in den Krieg eingetreten, hat sich vorher aber auch schon indirekt beteiligt. Wir haben es damals schon mit einer ziemlich globalisierten Wirtschaft zu tun, das heißt sowohl Kapital als auch Waren sind quer durch die Welt gewandert, hin und her. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, die USA erstmal ihre New Yorker Börse geschlossen haben für 4,5 Monate. Also ab Mitte 1914 war dann die Börse erstmal komplett geschlossen, weil man Angst hatte, dass eben Geld abfließt, die Leute ihre Aktien verkaufen, um zu Geld zu kommen und es vielleicht in Gold umzuwandeln und dann irgendwo sich abzusetzen, beziehungsweise ja auch die internationalen Kapitalgeber oder die internationalen Akteure, die auch Aktien hatten, wollten dann natürlich auch irgendwie, brauchten Liquidität. Deswegen wurde die Börse geschlossen. Hatte man sich damals auch nicht vorstellen können. Also es war damals auch eine Sache, die die Leute schockiert hat. In der Folge hat sich aber so ein Zweitmarkt gebildet, ein informeller, abseits der Wall Street oder im Hinterhof oder so. Also da war es dann durchaus immer noch möglich, Aktien zu handeln. Der war dann zwar, hatte dann größere Spreads zwischen Kauf- und Verkaufskurs, aber hat genügend Liquidität bringen können. Also das war dann am Ende, haben die Leute sich dann eben dran gewöhnt und eine andere, ja, andere Möglichkeit gesucht, um ihre Aktien zu handeln. Und dann setzt die Börse wieder ab Dezember 1914 ein. Und dann sehen wir quasi, dass so ab 1915 erstmal der Kurs steil bergauf geht. Also zum einen, natürlich hat die USA die Mächte, also so Frankreich, Großbritannien, unterstützt mit Rüstung, Militärsachen. Das heißt, da wurde auch ein bisschen die Wirtschaft angekurbelt in den USA. Und genau deswegen hat es erstmal keine negativen Auswirkungen für die USA weiter gehabt. Dann ist die USA selber in den Krieg eingestiegen, nämlich ab 1917. Und da kann man dann auch an dem Chart sehen, dass es dann quasi so ein bisschen bergab ging. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ja man einer gewissen Unsicherheit und Ungewissheit gegenüberstand. Zu Beginn des Kriegs haben halt alle geglaubt, der Krieg geht total schnell vorüber. Aber spätestens dann war klar, okay, so schnell war er ja doch nicht vorbei. Und die USA mussten dann eben mit dem Kriegseintritt auch selber gucken, dass sie jetzt ihre Wirtschaft noch stärker umstellen auf Rüstungswirtschaft, um dann eben sich aktiv beteiligen zu können. Gleichzeitig konnte ich aber auch rausfinden, dass zum Beispiel so Zinsen für Unternehmensanleihen in dem Zeitraum gestiegen sind. Und zusätzlich hat natürlich auch der Staat Staatsanleihen rausgebracht, um den Krieg finanzieren zu können. Man hat den auch heftigst beworben. Das heißt, Anleihen wurden dann eben auch so ein bisschen attraktiver für Anleger, was dann natürlich nochmal dazu geführt haben könnte, dass da dieser kleine Crash stattgefunden hat. Aber ab da ging es dann im Prinzip auch wieder bergauf. So 1918 war eigentlich die Wirtschaft komplett angepasst an die Rüstungs- oder an die Kriegswirtschaft. Und ein Ende des Krieges war ja dann absehbar. Also Ende 1918 war ja dann das Waffenstillstandsabkommen.
Ja. Spannenderweise sieht man dann, wenn der Krieg vorbei ist, da würde man ja erstmal spontan sagen, hey, da geht es dann bestimmt durch die Decke. Aber wenn ich mich richtig erinnere, du hast jetzt in dem Artikel, also wir verlinken auch den Artikel dazu, wo dann die Charts wieder mit drin sind. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es dann nach dem Krieg dann erstmal nach unten.
Genau, also ich glaube, wirtschaftlich folgte dann auch erstmal eine Rezession, höhere Inflationsphase und alles. Ja. Wenn dann natürlich wieder die ganze Rüstung nicht mehr gebraucht wird, muss die Wirtschaft sich erneut umstellen. Und das kann natürlich immer zu Startschwierigkeiten führen.
Wobei die folgende Wirtschaftskrise, die hatte ja ganz, ganz viele Faktoren. Und nicht umsonst ist ja dann auch Adolf Hitler an die Macht gekommen. Der kam ja nicht in einer Zeit von einer goldenen, florierenden Wirtschaft an der Macht, sondern in einer Phase, wo es den Menschen ja nicht so gut ging. Genau, und man hat ja dann auch aus dem Ersten Weltkrieg die Dolchstoßlegende mitgenommen. So. Fake News haben wir ja vorhin schon festgestellt, ist keine neue Erfindung. Ja. In Social Media werden sie nur schneller verbreitet. Genau, also ein paar Parallelen kann man in der Vergangenheit wiederfinden. Was ich spannend finde, ist vor allem der Punkt mit den vorübergehenden Börsenschließen. Also dass da vorübergehend der Handel nicht möglich war, weil das ist ja auch was wir in der Gegenwart auch wieder sehen in Ländern, die mit Krieg zu tun haben. Wenn ich mich an die russischen Börsen erinnere, als die in die Ukraine einmarschiert sind, also mit der Vollinvasion, da hat auch erstmal die Börse eine ganze Zeit lang geschlossen gehabt, um eben dort ja, die ersten Turbulenzen so ein bisschen abzufedern. Und das ist was, womit man ja, rechnen kann in so einem Fall, dass dann vorübergehend zumindest mal da der Zugang eingeschränkt ist.
Ja.
So, das kann dir aber auch passieren, wenn du dann in großen Mengen Geld abheben willst oder sowas. Da können natürlich auch Restriktionen stattfinden.
Genau. Hat auch im Deutschen Kaiserreich zu dem Zeitpunkt stattgefunden. Also da ist es eigentlich schwer, belastbare Indexzahlen zu bekommen. Da hat die Börse auch geschlossen mit Kriegseintritt so ziemlich und hat dann auch erst später wieder aufgemacht.
Ja. Dann kommen wir vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg. Wie sieht es da aus oder wie sah es da aus, glücklicherweise? Aber wir sind ja zum Glück in einer anderen Zeit. Also da möchte ich nicht hin zurück.
Also auch wieder natürlich, Weltkrieg hat auch wieder alle möglichen Gegenden der Welt mit reingezogen. Deshalb kann man auch hier eigentlich ganz gut sehen, dass eben das wirklich auch Auswirkungen hatte dann auf den Index oder direkte und teilweise auch indirekte Auswirkungen. Das heißt, ja, hier hat man ja vor allen Dingen auf der einen Seite Deutschland und Japan und auf der anderen Seite die Alliierten, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA, die dann auch als Sieger hervorgegangen sind. War aber auch eben nicht von Anfang an klar, dass die als Sieger vorgehen. Was wir zum Beispiel an dem Chart sehen, ist, dass es bei dem Dow Jones ab Kriegseintritt oder ab offiziellen Kriegsstart, die USA ist ja erst nicht 39 eingestiegen, sondern erst 2 Jahre später, aber schon ab 39 ging es immer so ein bisschen bergunter und hatte dann 42 auch so einen Tiefpunkt nochmal erreicht, einen neuerlichen Tiefpunkt.
Hast du das mal prozentual erfasst, wie groß solche Rückgänge waren? Also wir haben ja hier immer ganz viele Punkte, Daten.
Das schreibe ich dann nochmal in den Artikel mit rein.
Ja, müssen wir jetzt mal mit sagen.
Ja, also September 1939 stand er ungefähr bei etwas über 150 Punkten. Und seinen Tiefstand hatte er dann so im April 1942 mit 95 Punkten. Genau, also von 1939 bis ungefähr Mitte 1942 hat der Index so circa 35% verloren.
Ja. Und was man dann auch sieht, ist, dass es sich anscheinend für die Wirtschaft lohnt, auf der Siegerstraße zu sein. 1942, als dann ja, das Kriegsgeschehen langsam gekippt ist, kann man dann eine sehr, sehr starke Gegenbewegung sehen, wo man 44 dann, also Ende 44 waren wir dann auf dem Niveau wieder von 39, um dann danach deutlich darüber hinaus zu schießen. Ja, schießen ist vielleicht in dem Kontext ein komisches Wort, aber ist, glaube ich, klar, was ich meine. Die Kurse gingen dann halt deutlich höher als zum 39.
Ja, genau. Also was man hier auch wieder hat, ist zum einen auch wieder den Umschwung der Wirtschaft auf Kriegswirtschaft. Und der Staat hat wieder fleißig Anleihen rausgegeben und dafür auch ganz doll geworben. Das heißt, hier hat man wieder versucht, die Anleger eher in den Anleihebereich zu ziehen. Und dann kam auch tatsächlich das Kriegsgeschehen hinzu. Das heißt, es sah eben erst sehr, sehr gut aus für Deutschland, haben es dann geschafft, Frankreich zu besetzen. Und dann in der Folge gab es aber einige Ereignisse, zum Beispiel Stalingrad oder so, wo dann schon klar wurde, dass sich jetzt endlich die Wende ereignet und die Alliierten dann vielleicht doch Sieg erreichen könnten. Und ab da sieht es dann tatsächlich auch wieder in der Grafik gut aus, also dann geht es auch wieder bergauf. Weil man natürlich vorher auch dann Angst hatte mit einem besetzten Frankreich. Frankreich war ein wichtiger Handelspartner. Da waren dann auch die Stimmungen an der Börse ziemlich negativ.
Und wie sah es dann im Deutschen Reich aus?
Da wurde auch ein amtlicher Aktienindex geführt, sah erstmal gut aus, so in den 30er Jahren oder so ging der Aktienindex ziemlich steil bergauf. Das heißt, der konnte sich dann im Laufe der Zeit eben stark erholen, kletterte dann auch über seinen Basiswert. Damals wurden 100 Punkte als Index, als Grundwert festgelegt, Basispunkte festgelegt, die nach 1913 zurückgerechnet. Und jetzt 1937 stand der Index dann bei knapp 120 Punkten. Dann kamen aber so einige Verordnungen vom Deutschen Reich raus, die dann eben dazu geführt haben, dass eigentlich der Aktienmarkt gar nicht mehr das gemacht hat, was er eigentlich machen sollte, nämlich die Stimmung zu zeigen. Das heißt, es gab dann zum Beispiel ab 43 Kursstopps. Das heißt, ab da hat sich der Aktienindex überhaupt gar nicht mehr bewegt. Der schwankte dann vielleicht noch 1%. Also kann man auch gar nicht wirklich sagen, was da eigentlich dann passiert ist.
Da gab es dann quasi einen staatlichen Eingriff, der dann verhindern wollte, dass die Bevölkerung sieht, was wirklich los ist.
Genau. Und das Ganze, das dauerte dann, glaube ich, auch bis 48, als dann auch die Währungsreform kam.
Ja.
Ab da hat man dann wieder einigermaßen verlässliche Zahlen bekommen.
Ja. An der Stelle nochmal einschieben, dass wir ja noch in den 20ern auch gute Jahre hatten, weil ich vor uns noch kurz gesagt habe, dass es dann erstmal runterging. Da waren natürlich noch die goldenen 20er dazwischen, wo es wirtschaftlich deutlich besser lief. Aber was wir hier dann wieder sehen können, dass gerade im Deutschen Reich dann eben mit staatlichen Eingriffen dann, ja, dass man damit rechnen musste. So, also man sieht hier eine Verschiebung von Gewinnern zu Verlierern, je nachdem, wie das Kriegsglück ausgeht am Ende des Tages. Bei so einem globalen Krieg oder zwei Mächten, die gegeneinander antreten, dann ist kann man hier natürlich ganz klar ablesen, dass es der Sieger macht, in Anführungsstrichen, dann wirtschaftlich logischerweise deutlich besser geht als der anderen Seite. Und das lässt sich dann hier in dem Falle jetzt nicht am Aktienindex ablesen im Deutschen Reich, weil der dann einfach manipuliert wurde.
Genau.
So, dann kommen wir von den globalen Kriegen, wo man schon sieht, dass es globalen Einfluss dann auch hat auf die Aktienmärkte, wenn wir das so festhalten wollen, dass es auch zu staatlichen Eingriffen teilweise kommt. Und das ist natürlich, dass man jetzt natürlich damit rechnen muss, dass es enorme Auswirkungen auf das Portfolio hat. Wir haben ja schon gesehen, im Zweiten Weltkrieg alleine ging der Dow Jones, was hat man gesagt, 35-36% nach unten zwischenzeitlich. Und ja, auch im Ersten Weltkrieg gab es solche Abstürze. So, bis es dann wieder nach oben ging, wo dann das Kriegsglück sich dann so ein Stück weit gewendet hat, die Rüstungswirtschaft einmal angelaufen ist, ja, und man dann wieder Licht am Horizont sieht, wenn man so möchte. Kommen wir einmal von den globalen Kriegen, die wir in der Vergangenheit hatten, zu den regionalen Konflikten, wo ja uns als erstes der Vietnamkrieg in den Kopf gekommen ist, der von 1955 bis 1975 gedauert hat. Kannst du uns da einen Überblick geben?
Genau, da stand Nordvietnam, Südvietnam gegenüber. Südvietnam wurde von den USA unterstützt. Die USA waren zunächst auch eher so indirekt mit dabei. Das heißt, die haben eben Munition geliefert, Geld geliefert. Und dann ab 64 sind sie selber aktiv in den Krieg eingetreten. Und so das offizielle Ende war eigentlich 73 mit dem Pariser Abkommen. Hat dann aber eben noch ein bisschen gedauert. Und da habe ich einfach mal in den Chart reingeguckt und habe mir so ein paar Ausschläge nach unten angeschaut. Und um nachzugucken, hatte das jetzt was mit dem Krieg zu tun oder nicht? Und da habe ich tatsächlich für die ganzen kleinen und größeren Crashs immer andere Erklärungen finden können. Ja. Also am Ende war es nicht der Vietnamkrieg, der jetzt zu verschiedenen Einstürzen geführt hat, sondern es waren dann immer eher andere, hatte immer andere Gründe. Zum Beispiel 1957 sieht man einen Ausschlag nach unten, also wo halt abrupt der Chart mal abbricht. Da war zum Beispiel die US-amerikanische Wirtschaft in der Rezession und dann kam auch noch eine globale Grippepandemie dazu. Also auch was wir aus den letzten Jahren kennen,
ja.
Das gab es damals auch schon. Und hatte dann natürlich auch, also es war auch tatsächlich eine ziemlich schwere Pandemie, die hat allein in den USA wohl 70 bis 100.000 Menschen das Leben gekostet. Sowas hat dann natürlich auch direkte Auswirkungen auf so einen inländischen Index wie den Dow Jones. 5 Jahre später, 1962, können wir auch nochmal einen Ausschlag nach unten sehen. Das hatte aber dann auch andere Gründe. Das heißt, kennt man dann so als Kennedy Slide oder Flash Crash, wo eigentlich ganz unvermittelt plötzlich die Kurse gesunken sind. Im Nachhinein konnte man zumindest feststellen, dass es sich jetzt hier nicht um eine Manipulation gehandelt hat, sondern eher die Erwartung der Teilnehmer, dass sie sich gerade in einer Blase befinden und dann so ein bisschen die Angst vor der Blase lieber rechtzeitig rausziehen, um dann die Weltwirtschaftskrise, der schwarze Montag oder Freitag von 1929 war noch nicht so lange zurück, war wohl noch gut in Erinnerung. Und da ist halt so ein bisschen Panik aufgekommen.
Eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Genau. Und war auch nur von kurzer Dauer. Dann ging es im Prinzip wieder bergauf. Mit dem Kriegseintritt oder also dem aktiven Eintritt in den Vietnamkrieg durch die USA 1964 kann man zum Beispiel am Chart sehen, dass sich eigentlich fast gar nichts geändert hat.
Ja, also gab es wieder eine Phase, wo es stark nach oben ging.
Ja, da ging es nach oben, ging auch nicht plötzlich nach oben. Also die Tendenz hatte sich auch abgezeichnet. Nirgendwo haben wir spontane Einbrüche gesehen. Also nicht mal der Eintritt hatte wirkliche Auswirkungen. Dann haben wir später zum Beispiel noch 1974 eine Krise. Auch da gibt es eher andere Erläuterungen. Da zum Beispiel 1973 war die Ölkrise.
Ja.
Diese Zeit haben wir auch schon mal in einem Artikel durchgenommen.
Den können wir einmal mit verlinken.
Genau, in den 60er Jahren oder so, ab Mitte der 60er Jahre hatte ja dann auch eine Inflationsphase angefangen, auch global. Und Inflation ist immer weiter gestiegen. Irgendwann hat dann die US-amerikanische Zentralbank hat die Zinsen auch extrem angehoben, was dann eben auch immer Auswirkungen direkt auf die Anleger hat.
Ja.
Das heißt, und dann kam 1974 noch die Watergate-Affäre dazu. Da hat sich ja dann Nixon in die Nesseln gesetzt und ja, schließlich hat er das Amt verlassen. Das hatte dann, also waren es eher so innenpolitische Gründe für diesen Ausschlag.
Ich finde es spannend, mal zurückzugucken, weil man immer so das Gefühl hat, dass man so in sehr turbulenten Zeiten lebt, wo man langsam so denkt, ey, es reicht langsam. Auf alle paar Jahre hat man hier irgendein einschneidendes Ereignis, das extreme Auswirkungen hat. Ja, aber wenn wir zurückgucken, die Welt war schon immer so und die wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern.
Ja.
Der Unterschied vielleicht so damals ist, dass man es live auf Social Media sekündlich, minütlich mitverfolgen kann und noch nie so nah dran war an den Ereignissen wie heute.
Ja.
So, dass sich das natürlich noch ganz, ganz anders verbreitet, vermittelt, dass man sich da anders hineinfühlt und halt einfach live dabei ist im Zweifel. Aber was wir uns hier wirklich mitnehmen können, ist aus meiner Sicht, dass es schon immer turbulent zuging. Und das ist ja das, was man hier sieht, dass es ganz langfristig, mittelfristig einfach positive Tendenzen zu sehen sind für die Aktienmärkte.
Du nimmst mein Resümee schon vorweg.
Ja, wir haben einen positiven Drift.
Genau, also auch die Leute damals wurden gut durchgerüttelt durch die Aktienmärkte.
Ja, und nicht nur durch die. Kommen wir zur Bundesrepublik Deutschland. Ich vermute dann, wenn man schon beim amerikanischen Aktienindex nichts sehen, was den Vietnamkrieg angeht, dass man auch bei der Bundesrepublik Deutschland dort nichts sieht, richtig? Oder?
Genau, also im Prinzip war es in der Bundesrepublik genau das Gleiche. Also da sehen wir zum Beispiel Einknicke, vor allem 62 und dann auch später haben wir hier zum Beispiel einen Einknick 66, 67. Dieser von 62, der hat auch was mit dem Flashcrash von den USA zu tun. Also da hat sich diese Panik einfach von den USA auch übertragen auf Deutschland, die ja auch noch ein bisschen panischer waren, was das angeht,
ja.
Übertragen. Und da gab es dann eben auch 62 diesen Crash, Erholung kam aber fix. Und dann der Einbruch 66, 67, der hatte dann eher wirtschaftliche Gründe, weil quasi so zum ersten Mal seit Kriegsende die Konjunktur geschwächelt hat. Und da kam dann auch prompt so eine Krisenangst, die dann zu den sinkenden Kursen geführt hat.
Ja. Kommen wir vom Vietnamkrieg zum Irakkrieg, den du dir noch mit angeschaut hast. Mhm. Was kann man da sehen? Ist da ähnlich oder merkt man da schon, dass sich da was tut?
Also im Prinzip kann man das Gleiche sehen wie beim Vietnamkrieg. Hier haben wir nochmal eine andere, etwas andere Ausgangslage. Also der Irakkrieg 2003, um den geht es hier. Das heißt, da ist ja die USA in den Krieg oder in den Irak einmarschiert, weil angeblich die USA durch irakische Massenvernichtungswaffen bedroht waren. Mit an der Seite war Großbritannien. Der Krieg ging auch gar nicht lange, 1,5 Monate. Das Land blieb dann aber noch bis 2011 besetzt. Was wir hier für eine Lage haben, ist, dass zuvor die Dotcom-Blase war.
Ja.
Das heißt, so ab 2000, als die Blase dann geplatzt ist, ging es quasi mehrere Jahre lang immer steil nach unten. Das hatte quasi, dadurch sieht man auch starke Ausschläge nach unten, diese Crashs, die wir jetzt hier haben. Dann tatsächlich in der Zeit des Irakkriegs hat sich am Index fast gar nichts geändert. Also es gibt bereits so ab Februar 2003 gibt es eine Aufwärtsbewegung im Dow Jones oder den kann man zumindest dort ablesen. Der Irakkrieg startete dann im März, also da war dann keine weiteren Einstürze.
Ja, also eigentlich ging es mit Beginn des Irakkriegs nach oben, wenn man so möchte. Und im Vorfeld ging es eher nach unten.
Genau, der Zugang zum Öl vielleicht.
Ja, wenn man eine Verknüpfung herstellen wollte.
Genau.
Aber da auch wieder lokal begrenzter Konflikt, dann auch mit begrenzten Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte.
Genau, also was man zum Beispiel dann auch sagen kann, ist, dass sowas wie Vietnam oder Irak waren in dem Sinne keine so bedeutenden Handelspartner, wie es damals zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien war. Wenn Frankreich besetzt ist, dann hat das stärkere Auswirkungen für die USA, als wenn da jetzt ein Bürgerkrieg im Irak herrscht.
Ja. Und wie sieht es jetzt, wenn man die ganz junge Geschichte schauen, da ist ja das Ereignis, was uns immer noch beschäftigt, ist der Ukraine-Krieg. Was lässt sich da sehen?
Im Prinzip. Das
werden die meisten ja fast noch im Kopf haben.
Ja, genau das Gleiche. Also ich glaube, wir saßen ja auch da und hatten spannend die Kurse verfolgt und eigentlich ja auch befürchtet, dass sich jetzt irgendwas tut. Aber viel hat sich eigentlich nicht getan, weil es auch hier sind eigentlich wieder andere Dinge gewesen, die in deutlich größeren Auswirkungen hatten. Zum Beispiel die wachsende Inflationsphase, also Inflationsraten seit 2021. Ab 2022 werden dann auch die Zinsen angezogen, sowohl in den USA als auch in Europa. Und das ist im Prinzip das, was tatsächlich Auswirkungen auf die Aktienmärkte hatte.
Wobei man, wenn man hier zurückblickt, also wir waren ja schon mit Einmarsch in die Ukraine, konnte man schon stark beobachten, wie es kurzfristig halt Einfluss hat auf die Kurse. Weil dann gerade in den Momenten, wo eben noch nicht klar ist, wer ist jetzt alles beteiligt, tritt jetzt noch irgendjemand mit in den Krieg ein und so weiter und so fort.
Ja.
Welche Auswirkungen hat das auf globale Lieferketten? Und hier in dem Fall hat es ja schon dazu geführt, dass jetzt zum Beispiel Lieferketten umgestellt werden mussten aufgrund der vielen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Aber wenn ein Land am stärksten betroffen ist in dem Fall, dann ist es halt Russland. So, weil die eben von den westlichen Kapitalmärkten zumindest weitgehend abgeschottet wurden.
Genau, also wenn man sich jetzt Tageskurse ansieht, dann sieht man, dass an einigen Tagen eben deutlich darauf reagiert wurde. Aber auf diesen Zeitraum bezogen, wenn wir halt ein bisschen sozusagen rauszoomen und einen größeren Zeitraum wählen, sieht man eigentlich, dass sich da jetzt nicht viel getan hat. Natürlich sowas wie Handelshemmnisse, die haben auch bei diesen Abwärtsbewegungen mit reingespielt. Das ist dann eben das, was mittelfristiger auch Auswirkungen hat, wenn so die das erste Chaos erstmal beseitigt ist.
Genau, also was wir hier dann feststellen durften, ist, wie sich dann globale Lieferketten umgestellt haben, wie sich quasi neues Gleichgewicht eingespielt hat, wenn man so möchte. Interessanterweise finde ich, dass jetzt das, was wir aktuell sehen, nämlich die Zölle, die Donald Trump eingeführt hat, sie jetzt teilweise zurückgenommen hat, gerade wir nehmen den Podcast jetzt am 10. April auf, und da, was heißt zurückgenommen, halt pausiert hat, dass das tatsächlich einen größeren Einfluss auf die Kurse hat, fast schon als der Ukraine-Krieg. So.
Ja.
Einfach weil es global alle Länder betrifft so, und den globalen Welthandel dann im Zweifel schwächt, vielleicht sogar zum Erliegen bringt im schlimmsten anzunehmenden Umfall, wenn sich plötzlich alle gegenseitig dort mit Zöllen bewerfen, bleibt zu hoffen, dass die USA da der Ausnahmefall bleibt. So, wobei es ein relativ großer Ausnahmefall ist, ja, mit offenem Ausgang, aber das soll jetzt hier nicht das Hauptthema sein. Also wir können festhalten, dass global begrenzte Kriege, damit kommen Kapitalmärkte relativ gut zurecht. Ist jetzt nicht so, zum Beispiel bei Ukraine-Krieg, dass man gar nicht sieht, dass da irgendwas passiert. Man sieht was. Wir haben ja dann Energiepreise, die darauf reagieren. Wir haben dann Zinspolitik, die darauf reagiert hat. Und ja, steigende Inflationsraten, was ja da teilweise dann mit zusammengehangen hat. Aber tendenziell kommt die Wirtschaft mit global begrenzten Kriegen sehr, sehr gut klar. Interessant wird es immer, wenn die ganze Welt betroffen ist. Das ist ja auch das, was wir im Portfolio-Management immer oder in der Anlageberatung immer mit festhalten. Was du durch Streuung, was du durch breite Diversifikation immer ein Stück weit reduzieren kannst, die Risiken, sind so Einzelwertrisiken, Länderrisiken und so weiter und so fort. Aber was du nicht wegkriegst, ist das Marktrisiko. Wenn der ganze Markt betroffen ist, ja, dann gehen die Kurse halt nach unten logischerweise. Und dann bringt dir Streuung im ersten Moment, ja, es bringt noch was, aber es geht halt trotzdem nach unten. So. Vielleicht nicht so stark nach unten, wie wenn du nur den Sektor hast, der am stärksten betroffen ist. Aber im ersten Moment wären in der Krise sehr, sehr viele Geschäftsmodelle auf einmal abgestraft. Einfach weil die Risikobereitschaft der Investoren insgesamt abnimmt und sie dem Markt Eigenkapital nicht mehr zu denselben Konditionen zur Verfügung stellen wollen wie noch vor der Krise oder vor dem Ereignis, das dazu geführt haben, dass die Investoren verschreckt werden. Hast du noch was zu ergänzen? Du hast ja gesagt, ich habe dein Fazit schon ein bisschen weggenommen. Weiß nicht, ob du da noch was hinzuzufügen hast. Genau.
Nö, im Prinzip nicht. Also globale Krise versus lokale Krise, glaube ich, konnten wir ganz gut zeigen. Und ich habe dann auch noch mal ins Resümee Grafiken gepackt, die auch die langfristige Entwicklung vom Dow Jones und vom DAX zeigen. Und da bestätigt im Prinzip auch das, was du schon gesagt hast, nämlich, dass es langfristig bergauf geht.
Ja, also die spannende Frage ist immer, die sich für Anleger stellen, ist es was lokal Begrenztes, ja oder nein? Wenn nein, so wie zum Beispiel bei dem Zollthema, dann hat es wahrscheinlich auf alle Aktienmärkte irgendwie Auswirkungen, lokal begrenzt. Kann sogar sein, dass das einige Märkte beflügelt, wenn ihr da wirtschaftlich irgendwie von profitieren. Ganz langfristig sehen wir insgesamt auch durch große Krisen, die Weltwirtschaft insgesamt betreffen, einen positiven Drift. Entscheidend ist, dass nur Geld im Markt liegt, was da noch eine Weile liegen darf. Dann kann man das auch aussitzen, weil das Problem ist, dass wir eben nicht wissen, wann was nach unten geht, im Vorfeld auch nicht wissen, weshalb es nach unten geht. Wir wissen nicht, wie lange es dauert und wir wissen nicht, wie tief es runtergeht und wann es wieder nach oben geht. Das heißt, zu versuchen, den Markt zu timen, ist ein Unterfangen, das sehr, sehr stark vom Glück abhängt. Nicht umsonst heißt es, dass die Zeit im Markt wichtiger ist, als den Markt zu timen. So, weil je länger man im Markt drin ist, desto länger profitiert man vom positiven Drift. Und ganz langfristig sind diese ganzen Schwankungen um diesen positiven Drift herum. Ja, schön, dass es die gibt, aber ganz langfristig interessiert uns der positive Drift. Ist natürlich, wenn ich einen Anlagehorizont von 1-2 Jahren habe, dann kein Trost, den ich habe, weil dann besteht halt das Potenzial, dass ich nicht lange genug warten kann, um von diesem positiven Drift zu profitieren, sondern nur eben die Schwankung nach unten mitnehmen und das wäre ziemlich doof.
Genau.
Gut, damit haben wir alles, würde ich sagen.
Ja.
Sind am Ende angekommen, bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, bis dahin.
Ciao.